Ein Mann hat, nachdem er Jura studiert hat, erlebt, wie seine Karriere sehr gut voranging. Er wurde Richter, Teil des wichtigen Staatsorgans. Und während seine Kollegen sich damit brüsteten, endlich diesen Status eines Richters zu haben, endlich auch das Gehalt eines Richters zu haben und alles daran gesetzt haben, um das auch zur Schau zu tragen und diesen Status zu zeigen, indem sie schicke Autos gekauft haben, schicken Urlaub gemacht haben, ihre Wohnsituation entsprechend das zeigen sollte, hat dieser eine Mann sich die ganze Zeit über sehr, sehr bescheiden behalten. Er fuhr sein altes Auto, so lange es ging. Er blieb in einer günstigeren Wohnsituation, so einfach und so lange es ging. Denn sein Lebensziel war nicht die Karriere, sondern sein Lebensziel war eine andere. Sein Lebensziel war das, was nach der Karriere kam. Dieser Mann ging früh in Rente und begab sich auf eine Weltreise. Darauf hatte er jahrelang gespart und dafür hatte er sie darauf abgezielt. Das heißt, während seine Kollegen sich auf diese Karriere eingestellt hatten, sich an dieser Karriere gefreut haben, einfach das Maximale daraus gezogen haben, hat er sich auf seine Zukunft konzentriert und das war dann auch sichtbar in seinem Leben. Und genauso ist es auch in deinem Leben. Es wird deutlich, was dir wirklich wichtig ist, auf was du wirklich abziehst, wofür dein Herz wirklich schlägt und was dir wichtig ist. Und ich befürchte, dass viele Christen auch heute unter uns wie diese Richterkollegen sind, die sich mehr auf das Hier und Jetzt konzentrieren, als auf das, was noch kommt. Und der Urlaub, das eigene Haus, die Gesundheit, die Arbeitsstelle, das eigene Wohlbefinden sind für den manch einen zur Hauptpriorität seines Lebens geworden. Doch all das sind nur kurze Freuden. All das sind Vergänglichkeiten und all das wird irgendwann vorbei sein. Nun, diese Dinge, die ich erwähnt habe, sind Bestandteile unseres Lebens. Es geht nicht darum, sie überhaupt nicht zu haben, aber die Frage ist, welche Rolle nehmen sie ein? Sind sie die Hauptpriorität oder gibt es etwas Wichtigeres in deinem Leben? Nun, die Apostelgeschichte hat uns auf ganz besondere Art und Weise vor Augen geführt, dass es nur einen Schatz gibt, nur eine Sache, für die es sich wirklich zu leben lohnt, nur eine Sache, die wirklich beständig bleibt, eine Sache, die wirklich es schafft, unaufhaltsam die Welt für sich zu ergreifen. Und es ist dieses Evangelium von Jesus Christus. Es ist Jesus Christus selbst, der in die Welt kam, der Mensch wurde wie du und ich, der starb und der danach auferstanden ist und dank dem du ewiges Leben haben kannst, mit ihm leben kannst und in Ewigkeit eingehen kannst und bei dem du realisieren kannst, dass das, was hier auf dieser Welt passiert, nur eine Zwischenstation ist bis zur Ewigkeit. Und so die Aufforderung heute aus Apostelgeschichte, lebe für das Evangelium. Und wir werden in dem Text, den wir jetzt gleich lesen, drei Anweisungen finden, wie du mit deinem Leben zeigen kannst, dass dir das Evangelium am wichtigsten ist. Und wir lesen Apostelgeschichte 21 ab Vers 18 bis 22 Vers 22. Apostelgeschichte 21 Vers 18 bis 22 Vers 22. Am folgenden Tag aber ging Paulus mit uns zu Jakobus und alle Ältesten kamen dahin. Und als er sie begrüßt hatte, erzählte er eines nach dem anderen, was Gott unter den Nationen durch seinen Dienst getan hatte. Sie aber, als sie es gehört hatten, verherrlichten Gott und sprachen zu ihm, »Du siehst, Bruder, wie viele Tausende der Juden es gibt, die gläubig geworden sind, und alle sind Eiferer für das Gesetz. Es ist ihnen aber durch über dich berichtet worden, dass du alle Juden, die unter den Nationen sind, Abfall von Mose lehrst und sagst, sie sollen weder die Kinder beschneiden, noch nach den Gebräuchen wandeln. Was nun? Jedenfalls werden sie hören, dass du gekommen bist.« Tu nun dies, was wir dir sagen. Wir haben vier Männer, die ein Gelübde auf sich genommen haben. Diese nimm zu dir und reinige dich mit ihnen und trage die Kosten für sie, damit sie das Haupt scheren lassen. Und alle werden erkennen, dass nichts an dem ist, was ihnen über dich berichtet worden ist, sondern dass du selbst auch zum Gesetz stehst und es befolgst. Was aber die Gläubigen aus den Nationen betrifft, so haben wir geschrieben und verfügt, dass sie sich sowohl vor dem Götzenopfer als auch vor Blut und Ersticktem und Unzucht hüten sollen. Da nahm Paulus die Männer zu sich, und nachdem er sich am folgenden Tag gereinigt hatte, ging er mit ihnen in den Tempel und kündigte die Erfüllung der Tage der Reinigung an, bis für einen jeden von ihnen das Opfer dargebracht war. Als aber diese 7 Tage beinahe vollendet waren, sahen ihn die Juden aus Asien im Tempel und brachten die ganze Volksmenge in Aufregung und legten die Hände an ihn und schrien: Männer von Israel, helft! Dies ist der Mensch, der alle überall lehrt gegen das Volk und das Gesetz und diese Städte. Und dazu hat er auch Griechen in den Tempel geführt und diese heilige Stätte verunreinigt. Denn sie hatten vorher den Trophimus, den Epheser, mit ihm in der Stadt gesehen, von dem sie meinten, dass Paulus ihn in den Tempel geführt habe. Und die ganze Stadt kam in Bewegung und es stand ein Zusammenlauf des Volkes und sie ergriffen Paulus und sie schleppten ihn aus dem Tempel und sogleich wurden die Türen geschlossen. Während sie ihn aber zu töten suchten, kam an den Obersten der Schar die Anzeige, dass ganz Jerusalem in Aufregung sei. Der nahm sofort Soldaten und Hauptleute mit und lief zu ihnen hinab. Als sie aber den Obersten und die Soldaten sahen, hörten sie auf, den Paulus zu schlagen. Da näherte sich der Oberste, ergriff ihn und befahl, ihn mit 2 Ketten zu fesseln und erkundigte sich, wer er denn sei und was er getan habe. Die einen aber riefen dies, die anderen jenes in der Volksmenge. Da er aber wegen des Tumultes nichts Gewisses erfahren konnte, befahl er, ihn in das Lager zu führen. Als er aber an die Stufen kam, geschah es, dass er wegen der Gewalt der Volksmenge von den Soldaten getragen wurde, denn die Menge des Volkes folgte und schrie: Weg mit ihm! Und als Paulus eben in das Lager hineingebracht werden sollte, spricht er zu dem Obersten: Ist es mir erlaubt, dir etwas zu sagen? Er aber sprach: Verstehst du Griechisch? Du bist also nicht der Ägypter, der vor diesen Tagen eine Empörung gemacht und die 4000 Männer Sikarier in die Wüste hinausgeführt hat. Paulus aber sprach: Ich bin ein jüdischer Mann aus Tarsus, Bürger einer nicht unberühmten Stadt in Zilizien. Ich bitte dich aber, erlaube mir, zu dem Volk zu reden. Als er es aber erlaubt hatte, winkte Paulus auf den Stufen stehend dem Volk mit der Hand. Nachdem aber eine große Stille eingetreten war, redete er sie in hebräischer Mundart an und sprach: Ihr Brüder und Väter, hört jetzt meine Verantwortung vor euch. Als sie aber hörten, dass er sie in hebräischer Mundart anredete, hielten sie noch mehr Ruhe und er spricht: Ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus in Zilizien, aber auferzogen in dieser Stadt zu den Füßen Gamaliens, unterwiesen nach der Strenge des väterlichen Gesetzes, war ich, wie ihr alle heute seid, ein Eiferer für Gott. Ich habe diesen Weg verfolgt bis auf den Tod, indem ich sowohl Männer als auch Frauen band und in die Gefängnisse überlieferte, wie auch der hohe Priester und die ganze Ältestenschaft mir Zeugnis gibt. Von ihnen empfing ich auch Briefe an die Brüder und reiste nach Damaskus, um auch diejenigen, die dort waren, gebunden nach Jerusalem zu führen, dass sie bestraft wurden. Es geschah mir aber, als ich reiste und mich Damaskus näherte, dass um Mittag plötzlich aus dem Himmel ein helles Licht mich umstrahlte. Und ich fiel zu Boden und hörte eine Stimme, die zu mir sprach: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Ich aber antwortete: Wer bist du, Herr? Und er sprach zu mir: Ich bin Jesus, der Nazaräer, den du verfolgst. Die aber bei mir waren, sahen zwar das Licht, aber die Stimme dessen, der mit mir redete, hörten sie nicht. Ich sagte aber: Was soll ich tun, Herr? Der Herr aber sprach: Steh auf und geh nach Damaskus, und dort wird dir von allem gesagt werden, was dir zu tun verordnet ist. Da ich aber vor der Herrlichkeit jenes Lichtes nicht sehen konnte, wurde ich von denen, die bei mir waren, an die Hand geleitet und kam nach Damaskus. Ein gewisser Hananias aber, ein frommer Mann nach dem Gesetz, der ein gutes Zeugnis hatte von allen dort wohnenden Juden, kam zu mir, trat heran und sprach zu mir: Bruder Saul, sei wieder sehend. Und zu derselben Stunde schaute ich zu ihm hinauf. Er aber sprach: Der Gott unserer Väter hat dich dazu bestimmt, seinen Willen zu erkennen und den Gerechten zu sehen und eine Stimme aus seinem Mund zu hören. Denn du wirst ihm an alle Menschen ein Zeugen sein von dem, was du gesehen und gehört hast. Und nun, was zögerst du? Steh auf, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen, indem du seinen Namen anrufst. Es geschah mir aber, als ich nach Jerusalem zurückgekehrt war und im Tempel betete, dass ich in Verzückung geriet und ihn sah, der zu mir sprach, eile und geh schnell aus Jerusalem hinaus, denn sie werden dein Zeugnis über mich nicht annehmen. Und ich sprach, Herr, sie selbst wissen, dass ich die an dich Glaubenden ins Gefängnis werfen und hin und her in den Synagogen schlagen ließ. Und als das Blut deines Zeugen Stephanus vergossen wurde, stand auch ich dabei und willigte mit ein und bewachte die Kleider derer, die ihn umbrachten. Und er sprach zu mir, geh hin, denn ich werde dich weit weg zu den Nationen senden. Sie hörten ihm aber zu, bis zu diesem Wort, und erhoben ihre Stimme und sagten, weg von der Erde mit einem solchen, denn es darf nicht sein, dass er lebt. Vater, wir beten dich heute Morgen an und danken dir für dein Wort. Danken dir, dass wir dich haben dürfen, dass du klar und deutlich durch dein Wort zu uns geredet hast, dass du uns nicht im Dunkeln hast wandeln lassen, dass du auch heute noch durch deinen Geist in unserer Mitte wohnst und durch deinen Geist auch diese Predigt begleitest. Und so beten wir dich darum, Herr, dass du offene Herzen, offene Ohren schenkst und redest durch dein Wort. Rede du, denn dein Volk hört. Amen. Nun, wir sind hier in der Apostelgeschichte an einem Ort, an dem das Evangelium schon ziemlich weit gereist ist. Jesus hatte zu Beginn der Apostelgeschichte seine 11 Jünger damals mit einer besonderen Mission betraut. Und ihr erinnert euch in Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet Zeugen sein und ihr werdet anfangen von Jerusalem nach Judäa, nach Samaria, bis ans Ende der Welt meine Botschaft weitertragen. Einer dieser Zeugen wird dann ab Apostelgeschichte 9 auch Paulus. Paulus, der die unzeitige Geburt, wie er sich selber nennt, ein Apostel, der später dazugestoßen ist, der besonders mit Juden und Heiden redet, Gemeinden baut und so das Evangelium bis ans Ende der Welt trägt. Jetzt kommt er zurück nach Jerusalem und er versteht auf seinem Weg dahin schon, dass ihn Bedrängnisse erwarten werden. Er weiß, dass er inhaftiert werden soll, doch er sieht seinen Auftrag primär darin, Jerusalem zu erreichen, trotzdem voranzugehen und nicht weiter auf sein Leben zu achten. Jetzt ist er endlich dort, endlich in Jerusalem, endlich hat er sein Ziel dort erreicht. Und wir sehen hier jetzt ein Beispiel eines Mannes, der für das Evangelium lebt. Mit der ersten Anweisung, passe dich an. Wir sehen in Apostelgeschichte 21, ab Vers 18, wie Paulus sich jetzt hier mit den Ältesten der Gemeinde versammelt und mit ihnen redet. Vers 18, am folgenden Tag aber ging Paulus mit uns zu Jakobus und alle Ältesten kamen dahin. Und als er sie begrüßt hatte, erzählte er eines nach dem anderen, was Gott unter den Nationen durch seinen Dienst getan hatte. Also Paulus gibt hier den Ältesten in der Jerusalemer Gemeinde Zeugnis von dem, was Gott in den anderen Ortschaften, in denen er überall unterwegs gewesen war, getan hatte, wie Gott sich unter den Heiden gewirkt hatte. Nun, Paulus war in Athen gewesen und in Korinth gewesen, griechische, götzendienerische Städte. Er war in der Kolonie von Philippi gewesen, einer Stadt, wo nicht einmal eine Synagoge vorhanden war. Und er war auch im Zentrum der Zauberei in Ephesus gewesen. Und so hatte sein Dienst sich mehr und mehr aufgrund der Lage, wo er unterwegs war, auf die Heiden konzentriert. Die Leute, die den Gott Israels noch nicht kannten oder nicht verehrten. Und so gibt er hier jetzt einen Missionsbericht über seine Zeit im westlichen Reich des Römischen Reiches. Nun, die Ältesten der Gemeinde in Jerusalem sind unter einer ganz anderen Bevölkerungsgruppe aktiv. Wir lesen in Vers 20. Sie aber, als sie es gehört hatten, verherrlichten Gott und sprachen zu ihm, du siehst, Bruder, wie viele Tausende der Juden es gibt, die gläubig geworden sind und alle sind Eiferer des Gesetzes. Ganz natürlich, dass in dem Ort, wo der Tempel Israels steht, auf dem Boden, das den Israeliten verheißen wurde, dass auch dort natürlich das Missionsfeld der Ältesten primär unter den Juden ist. Und sie können jetzt bezeugen, schau mal, hier in Jerusalem sind viele Juden zum Glauben gekommen. Es hat einen Zuwachs von Juden gegeben, die eifrig sind für das Gesetz. Sie sind gesetzestreue. Sie waren möglicherweise sogar Pharisäer gewesen, Männer und Frauen, die ihr ganzes Leben lang das Gesetz eingehalten haben, die sich auf die Hoffnung Abrahams beruft haben, auf die Hoffnung, dass das Land ihnen gehört, auf die Hoffnung, dass Gott sein Volk zum Segen aller machen würde. Das war die Motivation, mit der sie gelebt hatten. Diese Juden kommen zum Glauben. Und die verstehen, dass Jesus Christus der Messias ist. Die verstehen auch, dass Jesus Christus der einzige Retter ist. Die verstehen auch, dass an ihm kein Weg vorbeiführt. Aber sie sind gebürtige Juden. Die Zeit ihres Lebens immer dem Gesetz gegenüber treu waren. Und daraus heraus ergibt sich jetzt ein Problem, das die Ältesten beschreiben. Vers 21. Es ist ihnen aber über dich berichtet worden, dass du alle Juden, die unter den Nationen sind, Abfall von Mose lehrst und sagst, sie sollen weder die Kinder beschneiden, noch nach den Gebräuchen wandeln. Was nun? Jedenfalls werden sie hören, dass du gekommen bist. Also die Ältesten sagen, Paulus, du musst dir bewusst sein, unter den Juden, die hier in der Gemeinde sind, die gläubig geworden sind, kursiert ein Gerücht. Und das Gerücht ist, dass du allen erzählst, dass das Alte Testament überhaupt keine Rolle mehr spielt. Als ob man das Alte Testament wegwerfen könnte. All das, was ihr früher befolgt habt, jegliche Gebräuche, sind völlig wertlos. Das ist der Eindruck, den du hier hinterlässt. Und so machen sich die Ältesten jetzt Sorgen, wenn sie sagen, jetzt bist du hier in unserer Mitte und wir freuen uns darüber, was Gott in den Nationen durch dich getan hat. Aber deine Glaubwürdigkeit steht hier vor Ort auf dem Spiel. Wenn du anfängst, zu unseren Leuten zu reden, werden die zuerst einen Rebellen sehen. Wenn du zu unseren Leuten redest, werden die zuerst einen Irrlehrer sogar sehen. Sie werden einen sehen, der nicht die Sache von ihnen voranbringt. Und so wirst du selbst, wenn du jetzt hier einfach aufkreuzt, als sei nichts gewesen, dem Evangelium selbst im Weg stehen, wenn du nicht etwas tust, um deinen Ruf zu revidieren. Und so kommt der Ratschlag der Ältesten ab Vers 23, wo die Ältesten jetzt ganz konkret zu Paulus sagen, hier ist ein Weg, wie du deinen Ruf vor unseren Leuten revidieren kannst. Tu nun dies, was wir dir sagen. Wir haben 4 Männer, die ein Gelübde auf sich genommen haben. Diese nimm zu dir und reinige dich mit ihnen und trage die Kosten für sie, damit sie das Haupt scheren lassen. Und alle werden erkennen, dass nichts an dem ist, was ihnen über dich berichtet worden ist, sondern dass du selbst auch zum Gesetz stehst und es befolgst. Also die Ältesten sagen jetzt, hier sind 4 Männer, die haben ein Nazirea-Gelübde abgelegt, ein Versprechen. Und es ist gemäß dem Alten Testament üblich, dass am Ende dieses Versprechens man sich das Haupt schert. Und sie sagen ihm jetzt, Paulus, nimm einfach diese 4 Männer unter deine Fittiche, kümmere dich um sie, geh mit ihnen in den Tempel, reinige dich mit ihnen und zahle du für ihre Gelübde, für das, was sie tun müssen, für das Haare scheren. Und dadurch, dass du diese Schritte mit ihnen gehst, wird die ganz Jerusalem eins erkennen, dass du nicht völlig abgedriftet bist und dass du immer noch auch dem Gesetz, zum Gesetz stehst. Und das bringt für uns heute Fragen auf. Was hat das jetzt zu bedeuten? Denn wir erkennen Paulus als einen, der so hart für die Freiheit der Heiden gekämpft hat. Paulus, dein Mann, der mit Barnabas damals nach Jerusalem gereist ist, wo sich das Apostelkonzil gefunden hat in Apostelgeschichte 15. Er war einer von denen, der mit dafür gekämpft hat, dass die Heiden sich nicht dem Gesetz unterordnen müssen, dass sie nicht anfangen müssen, sich zu beschneiden und jegliche Gelübde und Traditionen einzuhalten. Es ist Paulus auch, der so deutlich im Römerbrief und auch im Galaterbrief deutlich macht, dieses Gesetz rettet nicht. Und er hat immer wieder deutlich gemacht, dass auch die physische Beschneidung, das Halten der Gesetze eigentlich vor Gott keinen Veränderung von deinem Status gibt. Und so wird deutlich, wenn du die gesamten Schriften von Paulus anschaust, eine Sache ganz, ganz deutlich, das Gesetz kann dich nicht retten. Aber das ist nicht alles. Paulus verurteilt nämlich das Gesetz nicht per se, wie wir es in Römer 7 gehört haben. Das Gesetz ist gut. Stattdessen sehen wir hier in diesem Kapitel Apostelgeschichte 21 etwas, von dem Paulus selbst in 1. Korinther 9 spricht. Das dürft ihr gerne mal aufschlagen. 1. Korinther 9, ab Vers 19. Korinth war eine Gemeinde, viele Heiden dort zum Glauben gekommen, die sich förmlich gebrüstet haben über ihre Freiheit in Christus. Wir können machen und lassen, was wir wollen. Und Paulus sagt ihnen, wie sich diese Freiheit für ihn praktisch ausgewirkt hat, ab Vers 19, 1. Korinther 9, ab Vers 19. Denn obwohl ich allen gegenüber frei bin, habe ich mich allen zum Sklaven gemacht. Ein ganz interessanter Begriff, den er hier sagt. Er sagt nicht nur, ich bin ein Sklave Christi, sondern ich bin sogar ein Sklave all der Leute, denen ich diene. Und so geht er weiter. Damit ich so viel wie möglich von ihnen gewinne. Und ich bin den Juden wie ein Jude geworden, damit ich Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, wie einer unter Gesetz, obwohl ich selbst nicht unter Gesetz bin, damit ich die, welche unter Gesetz sind, gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, wie einer ohne Gesetz, obwohl ich nicht ohne Gesetz vor Gott bin, sondern unter dem Gesetz Christi, damit ich die, welche ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Das war die Motivation von Paulus. Ich bin frei. Aber meine Freiheit soll nicht dahin führen, dass ich verleumdet werde oder dass mir angekreidet wird, dass ich diesen Menschen, dass ich mich nicht ihren Traditionen ergebe. Und ich werde alles tun, damit ich sie erretten kann. Und so ist Paulus einer, der in seiner Freiheit absolut flexibel ist, allen alles zu werden. Und so beschreibt der Text jetzt auch, wenn ihr zurückgeht zu Apostelgeschichte 21, wie Paulus das, diese Anweisung von den Ältesten selbstverständlich umsetzt. Apostelgeschichte 21, Vers 26, da nahm Paulus die Männer zu sich und nachdem er sich am folgenden Tag gereinigt hatte, ging er mit ihnen in den Tempel und kündigte die Erfüllung der Tage der Reinigung an, bis für einen jeden von ihnen das Opfer dargebracht war. Sein Ziel von Paulus war, jedem, mit dem er unterwegs war, ihm auf Augenhöhe zu begegnen. Es ging nicht darum, bester Freund eines jeden zu werden, sondern bei jedem offene Ohren für das Evangelium zu erreichen. Und so konnte er in Athen mit Griechen essen und philosophieren. Und so konnte er anderenorts mit Juden Gebräuche halten und über das Alte Testament studieren. Paulus war wie ein Chamäleon, das sich seiner Situation angepasst hat, um das Gegenüber für das Evangelium zu erreichen. Und damit folgt dieser Paulus dem Beispiel unseres Herrn Jesus Christus selbst, der Gott ist, der allmächtig ist, der die ganze Welt besitzt. Und was hätte Jesus für ein Recht gehabt, als Revoluzer aufzutreten, seinen eigenen Palast so groß zu bauen, dass die ganze Welt weiß, ich bin König? Und stattdessen kommt er als ein schwacher Mann, der nicht mal der Oberklasse der Gesellschaft angehört, sondern ganz normal mit den Menschen mitläuft, ein Zimmermann wird, ein ganz normaler Mann, dass jeder sagen kann, der ist einer von uns, ein ganz normaler Mensch. Und die Bibel schreibt selbst von Christus, dass Jesus selbst sich dem Gesetz unterstellt hat. Römer 15, Vers 8. Er wurde ein Diener der Beschneidung, so beschreibt Paulus das. Selbst Jesus war bereit, in allem so zu werden wie die Menschen und sich anzupassen, damit er die Menschen gewinne. Wenn das Leben, wenn die Hauptpriorität deines Lebens das Evangelium ist, dann zeigt das auch sich darin, dass du eine Bereitschaft hast, dich anzupassen. Das gehen zu lassen, was im Weg steht, um den Nächsten zu erreichen. Und das geht völlig gegen den Tenor dieser Welt. Wenn die Welt dir zuspricht, du musst dich selbst ausdrücken und du musst dich selbst verwirklichen und du musst dir selbst treu sein und dir sogar manchmal sagt, deine Wertvorstellungen sind die wichtigsten, es ist völlig egal, was die Welt um dich herum sagt, dann sagt die Bibel etwas ganz anderes. Wenn Jesus Christus und sein Wort und sein Werk wirklich das Wichtigste ist, dann passt dich an. Aus Liebe und aus Achtung gegenüber deinem Gegenüber und mit einer Bereitschaft, dem anderen zu dienen. Und so passt du dich an, zum einen, indem du die Sprache sprichst, die dein Gegenüber spricht. Du nutzt Worte, die dein Gegenüber benutzt. Du passt dich auch an, indem du Gepflogenheiten annimmst. Wenn der eine die Schuhe in der Wohnung auszieht, dann machst du das Gleiche. Wenn der eine ein Gericht dir vorsetzt, das dir nicht so gut schmeckt wie dein Lieblingsgericht, dann isst du es trotzdem. Und so freust du dich an Dingen, die dir Gegenüber gefallen. Du freust dich mit ihm und passt dich an, wo du kannst, um ihn zu lieben und ihm den Zugang zum Evangelium zu gewähren. Die Kirchengeschichte spricht von einem Beispiel von Hudson Taylor, ein Engländer, der in China Missionar wurde. Und dieser Mann war einer der ersten Engländer, der seine englische Kleidung abgelegt hat und sich die chinesische traditionelle Kleidung angezogen hat. Er war einer der ersten Engländer in China, der sich auch sogar sein Haar zu einem Zopf wachsen ließ. Alles tat, um den Chinesen deutlich zu machen, ich will einer von euch sein, um euch für das Evangelium zu erreichen. Er wurde belächelt, er wurde gehasst zum Teil, er wurde verspottet, aber das war ihm egal. Er wollte die Leute erreichen. Und jetzt stell dir selber mal vor, wenn du in den Schuhen von Paulus steckst, du sprühst und lebst von Freiheit. Und jetzt kommst du zurück nach Jerusalem und die Ältesten sagen dir, passt mal ein bisschen auf. Kannst du dir die innere Reaktion auch nur vorstellen? Was fällt denen eigentlich ein? Und objektiv betrachtet ist an diesem Gerücht gar nichts dran. Das ist nicht rational. Das macht keinen Sinn. Die liegen falsch. Ich habe doch alles richtig gemacht. Das wäre die natürliche Reaktion. Aber Jesus fordert dich auf, lass es nicht dabei. Begegne deinem Gegenüber, wo er steht, auch wenn es völlig hirnrissig sein mag. Geh die Extrameile, erniedrige dich, gib es auf, lass nach, pass dich an, nicht einfach nur, um geliebt zu werden, sondern um Christus zu verherrlichen. Ein Christ hat keinen Grund zu sagen, das mache ich nicht oder das will ich einfach nicht, es sei denn, es geht darum, Christus gehorsam zu sein. Und so fordert der Text, die Bibel dich auf, sei unbeugsam in deiner Überzeugung für Christus, aber sei so flexibel wie möglich in der Art und Weise, wie du sie kommunizierst und wie du dein Gegenüber erreichst. Nun kannst du noch so gut dich anpassen, du magst nur alles tun, um auf kulturell gleicher Ebene deines Gegenübers anzukommen. Aber irgendwann wird trotzdem deutlich, dass deine Sicht anders ist, deine Perspektive anders ist. Und daher musst du dich auch darauf vorbereiten mit folgender Anweisung. Zweitens, rechne mit Verleugnung. Denn wir sehen jetzt einen Paulus, der alles tut, was er kann, um seinen Ruf zu revidieren, um seinen Ruf aufrechtzuerhalten. Er tut, was er nicht tun müsste, um den Juden zu begegnen. Doch die Juden machen daraus eine ganz andere Geschichte. Ab Vers 27. Als aber die 7 Tage beinahe vollendet waren, sahen ihn die Juden aus Asien im Tempel und brachten die ganze Volksmenge in Aufregung und legten die Hände an ihn und schrien, Männer von Israel, helft! Dies ist der Mensch, der alle überall lehrt gegen das Volk und das Gesetz und die Städte. Und dazu hat er auch Griechen in den Tempel geführt und diese heilige Stätte verunreinigt. Denn sie hatten vorher den Trophimus, den Epheser, mit ihm in der Stadt gesehen, von dem sie meinten, dass Paulus ihn in den Tempel geführt habe. Und die ganze Stadt kam in Bewegung und es entstand ein Zusammenlauf des Volkes und sie ergriffen Paulus, schleppten ihn aus dem Tempel und sogleich wurden die Türe geschlossen. Man hat gesehen, Paulus geht in den Tempel. Und man hat auch gesehen, dieser Paulus ist mit Griechen in der Stadt unterwegs. Und so schließt man, Paulus muss also diesen Heiden mit in den Tempel genommen haben. Das heißt, er hat den Tempel verunreinigt. Das ist wie eine schlecht recherchierte Schlagzeile in der Bild-Zeitung. Paulus verunreinigt den Tempel. Denn dieser Tempel war nicht für Heiden vorgesehen, der war nur für Juden vorgesehen. Das stand sogar mit einer Plakette ganz deutlich beschrieben. Wer hier reingeht, der muss mit dem Tod rechnen. Und so wird ihm vorgeworfen, er hätte sich mit Heiden da reinbegangen. Und wir sehen, dass sie ihn aus dem Tempel rauszerren und gleich danach den Tempel zumachen. Weil der Tempel ist jetzt verunreinigt. Den kann man so nicht mehr. Der ist Blasphemie betrieben worden. Da müssen wir erstmal uns drum kümmern. Und die Gesetzeslage damals war so, dass wenn wirklich einer den Tempel verunreinigt, dann war es völlig legitim, dass ein Mob ihn aus dem Tempel zieht und umbringt, ohne weitere Anhörung oder ähnliches. Und so macht sich hier dieser aufgewiegelte Mob, Lukas beschreibt, die ganze Stadt ist in Aufruhr, macht sich jetzt daran, Paulus zu schlagen und arbeitet daran, ihn umzubringen, bis sie von den Römern unterbrochen werden. Und das ist genau das, was wir in Vers 31 bis 38 sehen. Der Hauptmann hört davon, die wird immer ganz sensibel, wenn die Stadt in Aufruhr gerät, macht sich Sorgen, ob da nicht eine Rebellion gegen das Römische Reich auch mit Teil ist und greift hier ein, er greift Paulus, lässt ihn binden und wird dann und möchte ihn dann in sein eigenes Lager bringen. Und dann sehen wir dieses interessante Gespräch, das zwischen dem Hauptmann und Paulus vonstatten geht, ab Vers 37. Denn Paulus fragt ihn dann jetzt, ist es mir erlaubt, dir etwas zu sagen? Und der Hauptmann ist ganz überrascht, warte mal, du verstehst Griechisch? Also er muss ihn mit Griechisch angesprochen haben. Vers 38, du bist also nicht der Ägypter, der vor diesen Tagen eine Empörung gemacht und die 4000 Mann Sikaria in die Wüste hinausgeführt hat. Paulus aber sprach, nein, ich bin ein jüdischer Mann aus Tarsus, Bürger einer nicht unberühmten Stadt in Zilizien. Ich bitte dich aber, erlaube mir, zu dem Volk zu reden. Historiker beschreiben diese Zeit, in der Paulus hier in Jerusalem war, als eine sehr instabile Zeit. Jerusalem, das Volk in Jerusalem, war ein Kochtopf, der förmlich zu explodieren drohte. Und das passt genau in die Situation. Und deshalb musste die Römer sofort eingreifen. Er wird nicht ganz schlau aus dem Volk, kann nicht verstehen, was da genau los ist und ist dann noch mehr überrascht, dass Paulus ihn auf Griechisch anspricht. Und wir sehen dann hier, dass er von einem Ägypter spricht. Und das ist tatsächlich geschehen, das kannst du in der Geschichte nachlesen, dass ein Ägypter in Israel aufgetreten ist, der versucht hat, sich als neuer Regent des Volkes aufzuspielen und der meinte, dass durch ihn die Mauern der Stadt auf wunderbare Weise gefällt werden würden. Rom hat damals ganz rigoros eingegriffen und sie verjagt, aber dieser Ägypter ist tatsächlich entkommen und jetzt hat der Hauptmann befürchtet, er sei plötzlich wieder auf der Matte. Und Paulus sagt, nein, der bin ich nicht. Ich bin ein ganz normaler jüdischer Bürger. Ich bin auch aus einer Stadt, die sehr bekannt ist, nämlich Tarsus, und ich möchte einfach nur mit meinem Volk hier reden. Nun sehen wir hier einen Juden, einen Paulus, der alles daran setzt, um seinen Juden ein Jude zu sein. Doch was ihm hier zum Anstoß wird, ist nicht seine Tat primär, sondern das Evangelium. Das nämlich, was er nicht loslassen kann, das, wofür er lebt, wird auf den Kopf gedreht und Anlass für den ganzen Trubel gegen ihn. Verleumdung, die hier eintritt. Und es ist so einfach und es geschieht so schnell, dass das öffentliche Bild einer Person diskreditiert wird, wenn man den richtigen Nerv der Zeit trifft. Denn das Schlimmste, was du in diesem Kochtopf, sag ich mal, in Jerusalem tun konntest, war zu wagen, den heiligen Tempel Israels zu verunreinigen. Und so war es ganz einfach, diese These aufzustellen, dass Paulus genau das getan habe. Er hat den Tempel verunreinigt und plötzlich hast du die ganze Masse auf deiner Seite. Das Schlimmste, was er in den Augen der Juden tun kann, hätte er getan. Und daraus heraus resultiert Verleumdung. Und es ist auch bei unserer Zeit nicht anders, dass auch heute noch Christen diskreditiert werden, schnell diskreditiert werden, wenn man den Nerv der Zeit richtig anspricht. Denn während in Jerusalem das Schlimmste die Verunreinigung des Tempels war, ist in der heutigen Zeit das Schlimmste, was du tun kannst, intolerant zu sein. Und wenn jemand dir etwas Böses will, wird er genau dort versuchen anzudocken. Und es sind dann diese Schlagzeilen, die rauskommen. Diese Menschen sind Fundamentalisten. Diese Menschen sind radikal. Diese Menschen sind homophob, weil sie Homosexualität als Sünde sehen. Diese Menschen sind herrschend, weil sie richtig von falsch deutlich unterscheiden und nicht alles akzeptieren, weil sie keinen Sex vor der Ehe befürworten, weil sie Gottes Gesetz umgesetzt werden möchten. Oder sie sagen, das ist eine Sekte. Ein herrlicher Begriff, mit dem du erreichen kannst, dass jede Gruppe zu einer Randerscheinung reduziert wird. Je mehr du versuchst, das Evangelium klar und deutlich auszuleben und je mehr du dafür eintrittst, dass die Wahrheit von Christus nach außen getragen wird, desto mehr wird auch deutlich werden, wie dieser Glaube mit der Welt kollidiert. Und da kannst du dich noch so anpassen, wie du willst. Und es ist an diesen Punkten, wo Jesus uns selbst darauf vorbereitet hat, in Matthäus 5, Vers 11 bis 12. Matthäus 5, die Bergpredigt, die Jesus gehalten hat, wo er sagt, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse, lügnerisch gegen euch reden werden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Und du fragst dich dann, wie kann es dazu kommen? Paulus tut alles, was möglich ist, um die Juden zu erreichen. Und was sie tun ist, dass sie diese Tat umdrehen und ihm direkt wieder ins Gesicht werfen. Wie kommt es, dass Menschen diesem Paulus so blind gegenüberstehen, die Motive gar nicht hinterfragen, sondern einfach verleumden? Und es liegt an der Sünde, die in ihren Herzen regiert. Eine Sünde, die einen hartherzig macht. Eine Sünde, die dich egoistisch und stolz macht. Eine Sünde, die dich ultimativ unempfänglich für das Evangelium macht. Und wenn jemand durch die Sünde verhärtet ist, dann wird er noch jeden Liebesbeweis, jedes Liebesbeweis als Angriff verstehen und unnachgiebig verleumden. Wenn du einen solchen in Liebe versuchst, auf Sünde hinzuweisen, wenn du einen solchen versuchst, in Liebe zum Evangelium und zur Rettung und zum Opfertod Christi hinzuweisen, wenn du einen solchen ermutigst, diesem Christus gehorsam zu sein, dann fühlt er sich plötzlich in seiner eigenen Freiheit angegriffen und wird ausschlagen wie ein scheues Tier. Und da magst du noch die gleiche Kleidung tragen, da magst du noch die gleichen Worte benutzen, da magst du noch alles tun, um nicht wie ein Sonderling zu wirken, doch spätestens dann, wenn du ihn auf Christus hinweist, mit deinen Worten und deinen Taten, wird deutlich, dass du ein Fremdling inmitten einer verdorbenen Generation bist, die nicht hören will. Doch wir können dankbar sein, dass unser Gott darüber steht und dass Gott nicht überrascht ist, genauso wie wir nicht überrascht sein müssen, wenn die Verleumdung antritt. Und wir können trotz dieser Verleumdungen weiter vorangehen. Und damit kommen wir zur dritten Anweisung, wie du mit deinem Leben zeigen kannst, dass das Evangelium dir am wichtigsten ist. Nämlich drittens, verteidige das Evangelium. Nach diesem interessanten Dialog mit dem Hauptmann bekommt Paulus jetzt die Gelegenheit, die gesamte Volksmenge in Jerusalem anzusprechen. Und er spricht sie an in 22 Vers 1. Ihr Brüder und Väter, hört jetzt meine Verantwortung für euch. Dieses Begriff Verantwortung kann man auch mit Verteidigung übersetzen. Das ist der griechische Begriff Apologia, wo wir auch Apologetik her haben. Verteidigung des Glaubens. Paulus hat hier jetzt die Möglichkeit, diesen Juden entgegenzutreten und sich für das Evangelium zu verantworten. Es ist dieses Verantworten, zu dem auch Petrus dich auffordert in 1. Petrusbrief, wo er sagt, aber wenn ihr auch leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Fürchtet aber nicht ihren Schrecken, seid auch nicht bestürzt. Und jetzt kommt's. Sondern haltet den Herrn, den Christus in eurem Herzen heilig. Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung, zur Verteidigung gegenüber jedem, der Rechenschaft fordert von euch über die Hoffnung, die in euch ist. Also das, was Petrus einem jeden Christen sagt, sei bereit, für das Evangelium einzustehen, das ist es, was Paulus hier in Jerusalem tut. Er nutzt die Gelegenheit, um das Evangelium zu verteidigen. Und er spricht, wir lesen weiter in Apostelgeschichte 22, Abvers 2. Er spricht sie jetzt auch noch in ihrer Sprache an. Mit dem Obersten hat er auf Griechisch geredet. Jetzt geht er wieder auf die Volksmenge und spricht in hebräischer Mundart. Und während sie vorher schon ruhig waren, sind sie jetzt mucksmäuschenstill. Ach, der kann sogar unsere Sprache. Wir lesen in Vers 3. Ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus in Zilizien, aber auferzogen in dieser Stadt Jerusalems, zu den Füßen Gamaliens, unterwiesen nach der Strenge des väterlichen Gesetzes, war ich, wie ihr alle heute seid, ein Eiferer für Gott. Ich habe diesen Weg verfolgt, bis auf den Tod, indem ich sowohl Männer als auch Frauen band und in die Gefängnisse überlieferte, wie auch der hohe Priester und die ganze Ältestenschaft mir Zeugnis gibt. Von ihnen empfing ich auch Briefe an die Brüder und reiste nach Damaskus, um auch diejenigen, die dort waren, gebunden nach Jerusalem zu führen, dass sie bestraft wurden. Also er redet sie jetzt nicht nur in ihrer Sprache an, sondern er schildert dazu noch, Leute, ich bin einer von euch. Ein Jude aus Tarsus. Und nicht nur das, ich bin in dieser Stadt, in der er mich jetzt jagt, groß geworden. Und ich habe von dem bekanntesten, besten Lehrer gelernt, nämlich Gamaliel. Und ich wurde ein Gesetzestreuer. Er sagt, den Eifer, den ihr zutage legt, jetzt, indem ihr mich verfolgt, das ist genau der gleiche Eifer, mit dem ich unterwegs war. Ich habe den Weg verfolgt, ich bin den Menschen hinter nachgejagt, die Gemeinde verfolgt. Alles, was ein Angriff auf den Judentum war, habe ich förmlich gesucht und versucht zu vernichten. Ich war einer von euch. Aber, und Paulus führt jetzt weiter aus, es geschah etwas, das alles veränderte. Denn auf seiner Reise nach Damaskus, mit dem Ziel, die Gemeinde auch dort zu vernichten, begegnete Gott selbst ihm, der Gott, für den er eiferte, der Gott, für den er lebte, der begegnete ihm, und das beschreibt er in Vers 10. Ich sagte aber, was soll ich tun, Herr? Der Herr aber sprach zu mir, steh auf und geh nach Damaskus, und dort wird dir von allem gesagt werden, was dir zu tun verordnet ist. Er sagt den Juden, ich folge immer noch dem gleichen Gott. Der Gott Israels, der sich im Alten Testament offenbart hat, der war es, der mir in den Weg getreten ist. Auf dem Weg nach Damaskus. Und als er es tat, konnte ich nicht anders als zu rufen, was soll ich tun, Herr? Und ich bin seinem Weg gefolgt. Und er führte mich zu einem anderen Mann. Und nicht nur irgendeinen Mann, sondern ein Jude. Das betont er hier sogar noch in Vers 12. Ein gewisser Hananias, aber ein gottesfürchtiger Mann nach dem Gesetz. Ein Jude, den auch ihr achtet, der ein gutes Zeugnis hatte. Zu dem bin ich hingegangen. Und so macht Paulus diesen Juden hier in Jerusalem eins deutlich. Er sagt, ich bin nicht von der Spur abgekommen, sondern all das, was ich tue, ist die Konsequenz dessen, was Gott selber an mir tut. Er hat es bestimmt, er hat mich auserkoren, damit ich sein Augenzeuge sein soll, damit ich seinen Willen erkenne und damit ich seine Stimme hören soll. Mir wurde von Gott selbst aufgetragen, ich soll sein Zeuge sein. Und so beschreibt er dann, wie er nach dieser Berufung in diesem Tempel in Jerusalem, aus dem die Juden ihn rausgezogen haben und verleumdet haben, in diesem Tempel hat er eine Verzückung empfangen. Er sieht Jesus selbst und bekommt seinen Auftrag. Wir lesen das in Vers 21, wo Jesus selbst sich dem Paulus offenbart und ihm sagt, geh hin, denn ich werde dich weit weg zu den Nationen senden. Das ist Teil des Evangeliums, das Paulus diesen Menschen jetzt deutlich macht. Ihr denkt, es geht nur um euch. Ihr denkt, es geht nur um euer Land. Ihr denkt, es geht nur um euren Tempel und dass der Gott nur der Gott Israels ist. Aber ihr seht nicht, was Gott eigentlich bewirkt. Das nämlich das, was bei euch anfing, sich durch die bis zu den Enden der Welt trägt. Und damit hat Gott mich betraut. Und es ist nicht einfach nur, weil ich hier von der Spur abgekommen bin, sondern weil Gott selbst es von mir fordert. Es ist für die ganze Welt gedacht. Und das versucht er den Juden hier vor Augen zu machen. Aber wir sehen, wie sie reagieren in Vers 22. Sie hörten ihm aber zu, bis zu diesem Wort erhoben ihre Stimme und sagten, weg von der Erde mit einem solchen, denn es darf nicht sein, dass er lebt. Bei denen passt es nicht ins Bild. Das geht einfach nicht. Es darf nicht sein. Nun, es ist schon sonderbar zu sehen, mit welch einer Freimütigkeit Paulus hier vor diesen Juden steht. Er hätte es dabei belassen können bei seinen ersten Sätzen. Er hätte es dabei belassen können. Ich bin auch ein Jude. Ich bin in Tarsus aufgewachsen. Eine Stadt, die ihr kennt. Und stellt euch vor, Gamaliel ist mein Lehrer. Ihr könnt ihn fragen. Er hätte es dabei belassen können. Aber er ging darüber hinaus. Es ging nicht um den Weg des geringsten Widerstandes, sondern es geht ihm um das Evangelium. Und aus dem Grund weiß er eins, wenn dieses Gerücht, dass ich hier den Tempel verunreinige und dass ich alle Juden in Aufruhr bringe gegen sie, wenn dieses Gerücht weiter lebt, dann erreicht das Evangelium die Herzen nicht. Wenn die das Evangelium immer mit dieser Tempelverunreinigung assoziieren, dann werden sie gar nicht hören. Und deshalb tut Paulus hier alles, um diesen Juden zu zeigen, es ist immer noch der gleiche Gott, derselbe Yahweh, der sich euch offenbart hat, den ihr in euren Schriften findet, ist der gleiche, der jetzt noch wirkt. Und so müssen die Juden verstehen, dass der rettende Glaube nicht an der Nation Israels festgekettet ist, sondern sich ausbreitet bis ans Ende der Welt. Und so redet er hier in Freimütigkeit, in Klarheit, aber auch in Sanftmut über die Wahrheit Gottes. Was du daraus lernen kannst, ist, das Evangelium für Christus muss nicht nur gelebt werden. Es muss nicht nur erklärt werden, sondern es muss manchmal auch verteidigt werden. Und so braucht es solche unter uns, die trotz des Widerstands nicht einknicken, die trotz des Schwierigkeiten weitermachen, die sich immer wieder brüsten und bereit sind dafür, für das Evangelium einzustehen und es zu verteidigen und bereit sind, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Nicht wie ein Anwalt, aber wie einer, der für das Evangelium lebt und wie einer, der seine Mitmenschen liebt und sie für das Evangelium erreichen möchte. Wenn du an Jesus Christus denkst, an sein Werk, das Evangelium, das Wort Gottes, das du in den Händen hältst, dann sei dir dessen immer wieder bewusst. Du hast einen Schatz, den dir keiner nehmen kann. Und du hast einen Schatz, dessen Wert alles übertrifft. Und du hast einen Schatz, für den es sich zu leben lohnt und für den es sich auch zu geben lohnt. Deshalb pass dich an, wo du nur kannst, wenn es auch schmerzhaft ist, wenn es auch nicht in deiner Persönlichkeit passt, pass dich an. Und sei dann aber auch bereit, die Schmach zu tragen, die Christus getragen hat und auf die er dich vorbereitet hat. Und nutz die Gelegenheiten, die Gott dir gibt, um dann für sein Evangelium, den Schatz, den du so hoch hältst, diesen dann auch zu verteidigen zu seiner Ehre. Vater, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir auch für das Beispiel, das du uns gegeben hast in Paulus, ein Mann, der für das Evangelium gelebt hast, den du selbst berufen hast, auserkoren hast, ein Zeuge zu sein, den du selbst als deinen Botschafter erschaffen hast und den du uns jetzt auch auf den Seiten dieser heiligen Schrift, die wir in den Händen halten, vorstellst, damit wir lernen können, dir treu zu sein. Herr, wir bitten dich, dass wir nicht nur über das Evangelium reden, dass es nicht zu einem Alltagsgegenstand verkommt, sondern dass wir uns immer wieder daran erinnern können, wie wertvoll es ist und dass du dadurch auch in unserem Leben wirken kannst. Amen.